Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler. Katharina, eine Sache, die wir von Anfang an irgendwie total gleich hatten und die uns auch, also wie soll ich sagen, verbindet, klingt jetzt so ein bisschen schräg, wenn wir darüber reden, was es denn ist. Du lachst schon die ganze Zeit. Ist ja, dass wir Lebensmittel deutlich übers Mindesthaltbarkeitsdatum rauslaufen. Ich sage immer, wenn es noch gut riecht, wenn Joghurt keine dicken Backen macht und noch kein Pelzchen hat und nicht selber läuft, dann wird er gegessen. Ich glaube, das machst du genauso, oder?
Ich mache das total ähnlich. Ich muss so lachen, weil ich mich erinnere. Ich glaube, das fing an, dass ich irgendwo in einem Schrank so eine Macadamia-Nusscreme gefunden habe, die 2014 abgelaufen war. Also das war, wann war das? Letztes Jahr oder so? Und dann habe ich mir die so angeschaut und dachte mir so, ja, okay, rieche ich mal dran. Und die hat nach voll normal gerochen und auch irgendwie, also nicht ranzig oder so. Und dann habe ich probiert und dachte mir so, schmeckt eigentlich ganz lecker. Und dann habe ich dir das so erzählt und hast gesagt so, ja, ich mache das auch immer so. Und dann dachte ich mir so, ach, wie cool. Und ja, ich habe die dann auch aufgegessen, also so bis zum, also natürlich nicht auf einmal, ja, weil es ist ja schon auch sehr fettig, sondern halt so in den nächsten 1-2 Wochen und fand das super. Also da war überhaupt nichts, war alles noch, wenn man bei uns sagt, war noch Pfennigurt.
Ja. Das, also, was soll da auch dran sein? Und ich weiß, dass du dich auch mal wissenschaftlich damit beschäftigt hast oder Zahlen gerechnet hast. Und wenn man sich überlegt, wie das eigentlich so zustande kommt, das Mindesthaltbarkeitsdatum, und deswegen hat es den Weg in unser Podcast geschafft, da ist wenig Wissenschaft dahinter. Da ist ja wenig harte Zahl dahinter. Und das ist ja genau das, was wir sagen. Da müsste man ja eigentlich die Hersteller auch verpflichten, harte Zahlen zu machen, weil die Leute ja daran glauben. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schmeißt Sachen immer schon am Tag vor dem Mindestdatum des Mindesthaltbarkeitsdatums weg. Ja, und das ist ja irre. Das ist ja eine wahnsinnige Verschwendung von Lebensmitteln. Und wenn man da die Hersteller sozusagen mehr zwingen würde, ich mag immer das Wort zwingen, nicht so, da wissenschaftlicher zu arbeiten bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber du hast ja mal mit Modelle gerechnet, ne, wie das geht.
Ja, das fand ich auch total interessant. Also ich habe mir das dann im Vorfeld auch angeschaut, weil ich mir dachte, so, das muss ja eigentlich mit Statistik sein, weil bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum steht ja dann auch immer dabei, dass es halt auch danach noch gut ist, während bei zu verbrauchen bis danach muss man es halt dann wegtun, was ich dann meistens mache, aber auch nicht immer. Und deswegen dachte ich mir so, ah, das ist bestimmt irgendwas mit Konfidenzintervallen oder so und dann so eine untere Konfidenzschranke oder so, wo man dann sicher sein kann, dass es in 99% der Fälle noch in Ordnung ist oder in 95, keine Ahnung. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also ich fand es auch dann, als ich recherchiert habe, total erschütternd, dann zu lesen, dass so ein Mindesthaltbarkeitsdatum von den Herstellern halt festgelegt wird, so nach eigenem Ermessen mehr oder weniger. Das, glaube ich, hast du auch rausgefunden, oder?
Genau. Also da werden Erfahrungswerte eingebracht und die Erfahrung von anderen Müslis und vielleicht die Erfahrung der Marketingabteilung. Was macht sich denn gut da drauf? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ein bisschen gemein. Aber da hat man schon manchmal das Gefühl. Ich meine, was soll bei Zucker zum Beispiel passieren? Warum ist da ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ich weiß, das muss man in Deutschland. Auch das ist ja eine Sache. Aber was soll denn da kaputt gehen? Ich meine, das kann klumpen, es kann feucht werden, dann ist es halt ein Zuckerstein und kein Zucker zum Streuseln mehr. Aber da gehen wirklich ganz viele Erfahrungswerte ein und relativ wenig Tests. Da sind dann auch so geschulte Experten, die dann verkosten nach einer gewissen Zeit. Und es sind halt keine knallharten Fakten dahinter. Das ist ja das.
Ja, ich finde das gar nicht gemein, was du sagst mit dem Marketing. Mein Freund hat mir erzählt, er hat einen Freund, der Lebensmittelchemiker ist, und der hat auch gesagt, der hat das immer mit der Marketingabteilung ausgehandelt, was da rauskommt. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich finde es trotzdem interessant. Und ich meine, allein schon, wie du das sagst mit dem Zucker, ich meine, wenn du Himalaya-Salz kaufst, 2000 Jahre alt, und dann steht da drauf, mindestens haltbar bis 31.12.2025, dann fragt man sich auch so, okay, so, das eine Jahr hin oder her, macht das jetzt wirklich so den Unterschied? Ja, aber ich habe mir eben eigentlich gedacht, eigentlich müsste oder könnte man das auch statistisch machen, weil ich vor einigen Jahren mal ein Projekt gemacht habe für das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und da ging es um eine genaue Datenanalyse, wie sich Bakterien eben verhalten, also wie die wachsen oder auch absterben in Lebensmitteln. Und das war eine riesige Datenbank, die wir da analysiert haben, mit also Verlaufsdaten von Bakterienzahlen in unterschiedlichsten Lebensmitteln, die sich dann auch unterschieden haben, beispielsweise im Salzgehalt, im Feuchtigkeitsgehalt, und dann war auch noch so die Umgebungstemperatur immer noch mit angegeben. Und dann konnte man da eben ziemlich komplexe statistische Modelle rechnen, eben zu sagen, in Abhängigkeit von so und so viel Salz und Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur verhalten sich Bakterien in Salami oder in Brot oder in, weiß ich nicht, Butter oder wie auch immer, eben so und so. Und ihre Anzahl verdoppelt sich in einem bestimmten Zeitraum, keine Ahnung, innerhalb von x Tagen oder halbiert sich dann eben und so. Und also das konnte man dann halt wirklich sehr genau abschätzen und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Und da hat man dann halt eben nicht nur so Mittelwerte rausbekommen, also so eine mittlere Verlaufskurve, sondern eben auch so Konfidenzschranken dafür, wo man halt sagen konnte, okay, man kann dann eben mit 95% Wahrscheinlichkeit angeben, dass die Anzahl der Bakterien nach 10 Tagen nicht über dem Wert XYZ liegt. Und ich dachte mir so eigentlich, warum macht man das nicht für Mindesthaltbarkeitsdatum? Dann hätte man ja wirklich mal eine statistische Belastbarkeit, wenn dass sich die Anzahl halt von Bakterien oder meinetwegen auch Schimmelpilzsporen oder wie auch immer über einen bestimmten Zeitraum halt innerhalb einer gewissen Grenze bewegt. Also ist jetzt kein Hexenwerk, sowas zu machen.
Und bei Butter müsstest du dann, Butter schimmelt ja nicht, ne? Aber da müsstest du dann halt die Veränderung der Fette machen, dass dann der Geschmacksveränderung ist. Aber dazu müsstest du, und das ist, geht dann wieder in eine andere Richtung, auch festlegen, was ist denn eigentlich das Mindesthaltbarkeitsdatum? Also was ist die Veränderung? Und das, was ich da recherchierte und gelesen habe, geht es eben auch darum, dass sich Farbe, Geruch und Geschmack verändert. Aber damit wird's ja nicht giftig. Also ich meine, das ist ja auch noch mal was. Man müsste ja festlegen, ab wann es giftig wird. Weil ich meine, das alles andere, bei Butter zum Beispiel, da entscheide ich ja selbst, ob ich die ranzige Butter essen möchte. Ich meine, das gibt Völker, die machen das gerne. Also bei denen ist das dann, ne, so ranziges Fett gehört ja, das gehört zu den Speisen dazu, die normalerweise essen. Von daher wäre für die ranzige Butter ja gar nicht verdorben. Und deswegen müsste man wahrscheinlich auch erstmal, also müsste man eigentlich erstmal festlegen, und das ist ja immer, was ist denn der Endpunkt davon? Was ist denn mein Mindesthaltbarkeitsdatum? Dass es die Farbe verändert, also dass in meinem Himbeermüsli die Himbeeren vielleicht nicht mehr richtig rosa sind, sondern nur noch zartrosa. Ist das dann schon ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum, weil sich die Farbe verändert oder weil es nicht mehr so dolle riecht? Und wie viel Geruch muss sein? Und klar, also bei Fisch, ne, keine Frage, Fisch, Fleisch, das ist ja dann zu verbrauchen bis, das ist eine andere Sache. Und da kann es ja gerade bei Fisch auch wirklich gesundheitsschädlich sein. Aber geht ja jetzt um andere Sachen, geht um solche Sachen wie Reis oder eben Butter oder so. Wenn die noch gut aussehen, was soll dann sein, ne? Und da müsste man eben erstmal festlegen, was genau. Und ich habe es eben bei Müsli recherchiert. Das ist schon ziemlich bizarr, was die da als Mindesthaltbarkeit an, also was die, für deren, was bei denen so dazu genommen wird, um die Mindesthaltbarkeit festzulegen.
Ja, genau. Also du hast ja gerade auch Reis erwähnt und so. Und was da, finde ich, interessant ist, ist, das habe ich selber mal erlebt, Reis kann richtig gefährlich werden, wenn du den kochst und dann irgendwie später nochmal isst, also nach 1, 2, 3 Tagen. Da hatte ich die schlimmste Lebensmittelvergiftung, an die ich mich echt erinnern kann. Mir ging es so dreckig. Ich hatte so ein indisches Essen und es war halt auch so ein bisschen mit Zitrone und so drin und mit dem Reis. Und ich habe das dann gegessen und es war schon ein bisschen säuerlich, aber ich dachte, das ist einfach so von der Zubereitung, weil mir ging es so richtig schlecht. Und das ist halt zum Beispiel so ein Punkt, ja, dass wir dadurch vielleicht auch teilweise verlernen, also durch dieses Fixiertsein auf so ein aufgedrucktes Mindesthaltbarkeitsdatum, unseren Sinnen halt selber zu vertrauen und selber auch zu riechen und zu gucken, kann das irgendwie noch sein, ist das noch in Ordnung oder nicht? Ja, weil so gerade bei zubereiteten Lebensmitteln, wenn du die nicht richtig kühlst oder so, ich erinnere mich gerade an die Suppe, die wir letztens bei dir hatten, ja, das kann halt, dann kann es halt irgendwie auch total daneben gehen. Also ich hätte zwar wahrscheinlich die Suppe auch gegessen, die wir letztens hatten bei dir, aber vielleicht war es gut, dass wir es nicht gemacht haben.
Die war vom Tag vorher. Also das war schon, ne, das hat nichts mit Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun. Manchmal sind ja auch Dinge lange schon verdorben, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ich finde halt, das ist auch eine Sache, da müssen wir entweder gute Wissenschaft machen oder unsere Sinne wieder anstrengen, um diese Verschwendung von Lebensmitteln eben zu minimieren. Und von daher, ja, die Suppe war auch ein schönes Beispiel, weil die war am Tag davor gekocht. Ich wusste, du kommst, und hatte am Tag davor Suppe gekocht und hatte sie halt, weil es nicht warm ist, draußen stehen lassen, und sie war am Tag danach verdorben, was schade war, weil es schöne Rindersuppe war. Aber gut.
Ja, am besten wahrscheinlich beides, Statistik und Intuition.
Genau. Das ist sowieso super.
Genau.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.